Doppelacht, Bundesliga, internationaler Fußball, Gossip. Wir ordnen die Woche mit euch ein. Das ist Doppelacht, das ist die Champions League. Servus, moin, moin, gute. Mir gegenüber sitzt der The One and Only Schröderkless. Zurück von Kreta an den Doppelacht-Stammtisch. Herzlich willkommen.
Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Also, dass wir gemeinsam aufnehmen können. Das Wetter, das freut mich nicht so.
Das kann ich verstehen. Das Wetter kann ich verstehen. Ich bin froh, dass wir die Qualität der Aufnahme wieder steigern können.
Das wird sicherlich auch die Community freuen.
Ich gehe davon aus, ich würde gar nicht so lange drum herum reden. Champions League, Gruppenphase, vierter Spieltag. Dienstag, erstes Spiel, deine Borussia empfängt Newcastle United im Signal Iduna Park. Nimm uns mit rein ins Spiel.
Ja, herrlichst war es, also das Ergebnis. Das Balsam für die geschundene Seele von Samstag. Mit dem 2-0-Sieg war auch ein souveränes Spiel. Gutes Spiel, war gut anzuschauen. Man hat nicht so viel zugelassen. Hat eine gut aufgelegten Julian Brandt und auch Karim Adeyemi gesehen. Man kann auch keinen Spieler so sehr hervorheben, um zu sagen, ja, okay, das ist dieser eine Spieler, warum man das Spiel gewonnen hat. Es war eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung.
Das wäre jetzt mein Phrasenschwein-Einwurf gewesen. Die geschlossene Mannschaftsleistung, die war es am Ende. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, Niklas Süle spielt Rechtsverteidiger. Das habe ich noch gesehen. Und dass Dortmund, beziehungsweise dass Edin Terzic auf die Idee gekommen ist, okay, wir matchen taktisch so ein bisschen das 4-3-3 von Newcastle, starten mit Özcan und dann mit zwei Achtern, mit Nimca und Sabitzer. Wird dir das gefallen? Vom Spiel her, dass man das ein bisschen in der Grundordnung verändert hat? Wie das auf dem Feld am Ende aussieht, ist natürlich immer noch eine andere Sache, aber dass man so reingeht.
Ich bin der Meinung, auf dem Feld hast du es nicht so ganz extrem gesehen. Du hast natürlich, wenn Sabitzer zusammen mit Özcan auf der 6 spielt, naja, etwas offensivere, ausgelegte 6. Also, dass Sabitzer auch immer mal wieder die Tiefenläufe hat.
Die spielerischen Elemente reinbringt.
Das auch, das ist sehr, sehr wichtig. Wobei man aber auch sagen muss, Felix Metscher, der hat jetzt nicht kacke gespielt. Ist das nicht super aufgefallen? Er hat eine solide Partie gemacht.
Er ist nicht abgefallen und er ist ja auch das Spielerprofil, was sehr gut passt, um, ich sag mal, englische Mannschaften zu matchen.
Ja, das hatten wir ja schon nach dem letzten Spieltag darüber gesprochen. Da hat er ja seine bisher beste Partie gemacht für Dortmund.
Und auch würde ich auch sagen, ja.
Tor geschossen. Er hat nicht nur die beste Partie gemacht, weil er das Tor geschossen hat, sondern weil er auch im Spiel dort viele positive Ballgewinne hatte und gute Pressing-Aktionen.
Kommt langsam an in Dortmund. Lass uns über die Tore sprechen. Niklas Füllkrug mit dem 1-0 nach 26 Minuten. Ist das erste Champions-League-Tor für Fülle. Hast du dich mitgefreut?
Ja, yeah, Wahnsinn. Also, und da konnte man, also er hat jetzt ja komplett sein Tor. Komplett. Er hat den Ballgewinn gehabt im Mittelfeld, bin ich der Meinung.
Ja.
Dann wieder verloren, dann wieder gewonnen. Dann schön auf Sabitzer raus geköpft.
Genau, Felix Metscher war zwischendrin auch nochmal kurz beteiligt.
Ja.
Also eigentlich alle beide, die wir bis jetzt rausgehoben haben, dazu möchte ich noch Niklas Füllkrug hinzufügen. Eigentlich geschlossene Teamleistung, dieses Tor.
Ja.
Was eben auffällig ist, initiiert von Niklas Füllkrug, abgeschlossen von Niklas Füllkrug.
Genau. Und diese Gierigkeit, die Zweikämpfe zu gewinnen, das Tor zu machen, hat man am Samstag ein bisschen vermissen lassen und die war jetzt am Dienstag da und das war der ausschlaggebende Faktor, warum man dort gewonnen hat und auch dieses Tor erzielt hat. Das war ja nicht spielerisch schön. Also auch Sabitzer, ich weiß nicht, ob er auf Tor schießen wollte, sah ja auch irgendwie ein bisschen unorthodox aus oder wirklich den Ball in die Mitte legen wollte. Sagen wir dahingestellt, Tor ist Tor, ne?
Und da stellen wir ihm mal den scharfen Pass in die Mitte.
Ja. Sabitzer kann man das zutrauen.
Eben, der hat es im Fuß, das kann man so sagen. Dann kurz vor Schluss, 80. Minute, das 2-0 durch Julian Brandt. Zwischendrin, um einmal kurz auf Newcastle zu kommen, habe ich nicht so viel von Newcastle gesehen.
Ja, ja, gebe ich dir recht. Aber die erste Viertelstunde der zweiten Halbzeit, da war ein bisschen anders. Also, da hat man gesehen, Almiron und Gordon sind reingekommen.
Mhm.
Und du konntest schon merken, dass es offensiv etwas anderes gewesen ist.
Es war dann kurzzeitig mehr Zug drin im Spiel bei Newcastle.
Und sie hatten eine sehr, sehr gute Gelegenheit für Joelinton, Kopfball nach Flanke aus dem Halbfeld.
Aber das ist jetzt so ein bisschen, da kann das Spiel natürlich kippen, weil da steht 1-0 zu dem Zeitpunkt für Dortmund. Dann hast du ein 1-1, dann kann das Spiel schwierig werden. Danach muss ich aber sagen, also Newcastle hat die Impulse, unser Lieblingswort, die beiden Wechsel zur Pause und dann in der Viertelstunde danach gebracht haben, hat Newcastle irgendwie nicht konserviert bekommen und übersetzt bekommen, einfach auf die ganze zweite Halbzeit und ist dann wieder abgefallen.
Fehlt da vielleicht ein Alexander Isak im Sturmzentrum?
Fehlt da ein Sandro Tonali für die Ordnung im Mittelfeld?
Ja.
Auch mal für den guten Diago, der mal ein bisschen, der mal für eine Schnellverlagerung sorgt.
Mm.
Also man merkt schon, dass Newcastle noch eine Mannschaft ist, die sich in der Entwicklung befindet, die zwar sehr, sehr viel Geld ausgegeben hat und auch starke Spieler geholt hat, aber sobald da ein, zwei Puzzleteile wegbrechen, wird es dann doch noch in der Gesamtbreite etwas dünn und dann hast du so eine erfahrene, souveräne Champions-League-Mannschaft wie Dortmund, die das dann eben ausnutzt und dann nutzt, naja, Dortmund spielt fast jede Saison Champions League mit K.O.-Phase.
Also von als souveränen Champions-League-Spieler aus dieser Mannschaft, da würde ich nur Kobel, Hummels, Sabitzer und Brandt nehmen.
Ja gut, grundsätzlich gebe ich recht, ich meine, den Gesamtverein Borussia Dortmund, die Aura.
Die Aura.
Die das schwarz-gelbe Logo.
Das Stadion, die Fans.
Na, auch
ein Faktor. Auch ein Faktor.
Hundertprozentig. So gewinnt Borussia Dortmund am Ende, verdient 2-0 und setzt sich damit durch das Ergebnis, was wir auf dem anderen Platz später noch besprechen, vorübergehend nach 4 Spielen an die Spitze der Gruppe.
Ja, hätte ich so nicht am Anfang erwartet.
Ich auch nicht, deswegen, das wäre auch meine Frage gewesen. Hättest du damit gerechnet? Ich nämlich nicht, sag ich dir, wie es ist.
Nee, 7 Punkte hätte ich nicht mit gerechnet. Ich hätte aktuell eher mit 4 bis 5 gerechnet. Max 5.
Ja, ich wäre auch nicht davon ausgegangen, dass man beide Spiele gegen Newcastle gewinnt, besonders nicht im Newcastle.
Nein. Also ich hätte gedacht, dass du Spiel gegen AC Mailand gewinnst und gegen Newcastle vielleicht unentschieden spielst.
Könntest du haben. So bleibt es aber in der so betitelten Todesgruppe weiter sehr, sehr spannend und nichts entschieden. Aber jetzt mit den Vorteilen für Borussia Dortmund im weiteren Verlauf der Gruppe.
Jein. Also schon mal ein Vorteil, dass sie gewonnen hat, dass sie Erste sind. Super, ist top. Aber zu dem Ergebnis aus dem anderen Spiel, habe ich gleich noch was zu. Ich möchte nur jetzt nochmal erwähnen, dass Dortmund in der Gruppenphase beide Spiele gegen englische Teams gewonnen hat. Und als sie es das letzte Mal in der Champions League geschafft haben, haben sie die Champions League gewonnen?
Eieiei, 97?
Ja.
Ist das ein Omen?
Weiß ich nicht. Oder ist es nur Zufall? Schauen wir mal.
Also ich könnte es mir gut vorstellen, Loredana nächstes Jahr Ende Mai mit dem Pokal.
Nee, komm, nur Karin.
Loredana ist dann schon
die
vorbei?
Die tritt eine Halbzeitshow auf, weißt du?
Bitte nicht.
Oder auf der Aftershow-Party.
Bitte nicht.
Ja.
Wollen wir weitergehen mit dem nächsten Spiel? Ich würde bei den Deutschen noch einmal bleiben. Roter Stern Belgrad gegen RB Leipzig. Leipzig in der Hölle von Belgrad. Beweisen sich, gewinnen das Spiel 2-1.
Ja, souveräner Auftritt, ne? Die haben nicht viel. Phasenweise konnte Roter Stern immer mal wieder Nadelstiche setzen, aber im Großen und Ganzen war der Sieg nie in Gefahr. Und Xavi Simons wieder mit einem arschgeilen Tor.
Der ist sehr, sehr gut in Form und inzwischen muss man fast reden, ist das noch Form oder ist das schon wirklich pure Qualität bei Xavi Simons? Weil in welcher beeindruckenden Regelmäßigkeit der das abruft, seit er bei Leipzig spielt, zollt mir schon jede Menge Respekt ab, auch die Art und Weise des Auftretens. Also der ist natürlich technisch brutal stark, aber kein reiner Schönspieler. Der ist, also der hat auch eine Konsequenz und eine Zielstrebigkeit in seinen Aktionen, die ihn eben einerseits torgefährlich machen und eben auch für den Gegner sehr, sehr schwer ausrechenbar.
Ja, definitiv. Der macht schon echt sehr, sehr gut. Und eine gute Ausleihe hat die Leipzig da sich geholt hat. Das Blöde ist nur, dass du ihn nach einer Saison wieder abgeben musst, ne?
Dass du ihn, ja, dass es auch nicht mehr eine realistische Chance gibt, dass er bleibt, weil er im PSG gehört. Und die warten wahrscheinlich schon sehnsüchtig, dass dieses Jahr endlich rum ist, damit sie den nächsten jungen Star mit viel Potenzial verheizen können. Im Parc de Princes.
Leider ja, weil in der aktuellen Truppe, wo soll denn das spielen?
Ich bin auch wirklich geneigt zu sagen, dass...
Das tut mir echt leid.
Ja, dass es Xavi Simons nicht guttun wird, wenn er nächste Saison für PSG spielt.
Der spielt zu gut.
Der spielt einerseits zu gut und hat dafür zu viel Ansprüche zu spielen und das Spiel bei PSG auch zu lenken. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass PSG nächstes Jahr einen Kader und eine Ruhe, also erstmal einen Kader auf die Straße bringt, der komplett konkurrenzfähig ist für die Top 4 Champions League und dann auch eine Ruhe im Verein haben wird, dass die auch dieses Potenzial abrufen können.
Ja, definitiv nicht. Nee. Weil da so komische Franzosen vorne in der Dreierreihe sind und die eine ganz hohe Meinung von sich selbst haben.
Ja, und die Meinung von sich selbst halt so wichtig ist und auch viel zu wenig Defensivarbeit.
Und aktuell sieht es ja auch so aus, dass der...
Dass der Initiator der Reihe da vorne nächstes Jahr gar nicht mehr da ist. Das kommt auch noch dazu.
Also noch da ist.
Wie meinst du? Dass der nächste Saison wieder für PSG spielt?
Ja, ja.
Das ist mir ein Thema, da möchte ich lieber ganz, ganz schnell abbiegen und sagen, Openda macht das 2-0 für Leipzig.
Ja.
Sein nächstes Pflichtspieltor und Fun Fact, beide Tore vorbereitet von einem sehr starken Sava Schlager.
Ja, und der Pass auf Openda, arschgeil.
Habe ich Sava Schlager nicht so zugetraut, aber der hat sich so ein bisschen festgespielt bei Leipzig. Ja,
als der zu Wolfsburg gekommen ist und dann siehst du den, der soll Fußballer sein, denkst du dir so, hier, Wadenbeißer, hinten rechts oder hinten links.
Den müssen wir verstecken auf dem Spielfeld.
Ja, genau. Der tut weh. Aber der tut auch manchmal weh, ja. Aber der kann einen geilen Ball spielen.
Extrem. Ich bin auch geneigt zu sagen, jetzt im zweiten Jahr, also das erste Jahr war durchwachsen in Leipzig, würde ich sagen. Im zweiten Jahr ist der Sprung sehr, sehr groß. Und man könnte bei 12 Millionen Ablöse langsam anfangen, von einem Stil zu reden für Leipzig.
Ja, absolut. 12 Millionen ist ja nichts.
Nee, war die Ausstiegsklausel. Ich weiß auch nicht, wer die Ausstiegsklausel verhandelt hat.
Bei Jörg Schmadtke, die hatten so viele Menschen da, keine Ahnung.
Ja, also im Zweifel war es noch...
Kovac.
Wie jetzt gesagt, Klaus Allofs vor 11 Jahren, aber das passt nicht ganz. Nee, aber was ich noch sagen wollte, jetzt hast du mir den Faden... Ah, ja, ich hab natürlich noch den passenden Vergleich zum Abschluss dieses Spiels. Sava Schlager, der neue Kevin Campbell.
Hä, wieso?
Blonde, lange Haare. Gibt jemand bei uns im Freundeskreis, der mag das nicht.
Ja, aber die Frisur von Sava Schlager sieht ja sehr, sehr geordnet aus und fällt im Spiel nicht so auf. Was Kevin Campbell da trägt, ist ja ein Graus.
Ja, das stimmt. Aber Leipzig definiert sich durch, ich sag mal, passstarke, kämpferisch starke Sechser mit langen blonden Haaren.
So. Ja.
Hast du noch was zum Spiel? Nee, wir können vielleicht noch sagen, dass Leipzig dadurch durch ist.
Die stimmt,
sind damit schon in der nächsten Runde. Das wäre vielleicht noch ganz wichtig zu sagen.
Ja, und City natürlich auch, ne? Logischerweise. Hä? City.
Ja, damit ist die Gruppe durch. Es geht nur noch um den Gruppensieg. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Manchester City sich das nehmen lassen wird. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum André-Spiel, zum zweiten 1845-Spiel. Wir sind im Volkspark, Schachtar Donetsk gegen den FC Barcelona. Ich war live im Stadion und hab mir das angeguckt. Neben einem fluchenden Coach.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also es ging so, aber es war viel, viel Sarkasmus und viel Barcelona-Schelte dabei.
Ja, also ich tut mir leid. Ich glaube, das liegt am Stadion, dass da kein schönes Fußballspiel gespielt werden kann. Aber man muss ja sagen, Barca, nicht nur in diesem Spiel, auch in den letzten Spielen, überzeugen sie nicht mehr so wie am Anfang der Saison.
Nee, das muss ich auch sagen. Also in der Liga ein bisschen abgefallen, ja auch gegen Real Madrid da zwar unglücklich verloren, aber die Ergebnisse stimmen nicht so ganz. Und da bin ich auch schon wieder einmal kurz bei den Statistiken. Also Barcelona hat in dem Spiel 710 Pässe gespielt auf einer Passquote von 91% und hatte einen Ballbesitz am Ende von 68%. Und ich muss dir sagen, als jemand, der im Stadion war, das hat sich nicht wirklich gefährlich angefühlt. Weil Barcelona hat zwar am Ende 13 Torabschlüsse gegenüber 9 von Shakhtar Donetsk, aber Donetsk...
Wie viele Schüsse kamen davon aus Tor, weißt du das?
Hat meine Statistik hier jetzt nicht parat, muss ich gestehen.
Ich habe mir auch die Highlights angeguckt und das ist, also...
Aus dem Gefühl würde ich sagen 3.
Ja, das ist schon sehr, sehr viel.
Ja, und davon war nichts gefährlich.
Absolut keine Gefährlichkeit ausgestrahlt. Wie sind Kaninchen vor der Schlange.
Ja, aber wirklich so. Also um den Kaninchenbau sind sie auch 90 Minuten rumgetänzelt, aber da war nichts Zwingendes bei. Xavi ist dann nach, ich glaube, knapp 60 Minuten auf die Idee gekommen, ich wechsle einfach viermal und bringe eben noch Pedri rein, bringe Rauf Felix rein, bringe Lamine Jamal rein und Balde, wo ich sagen muss, also ich habe mich auf Rauf Felix gefreut, den mal live zu sehen und einfach mal zu gucken, okay, was passiert zwischen den Linien, was sind die Bewegungsabläufe, die du vielleicht mal siehst oder Sachen, die dir auffallen, die du in der TV-Übertragung einfach nicht greifen kannst. Und was ich am Ende gegriffen habe, war pure Enttäuschung.
Dass er nicht von Anfang an gespielt hat, oder?
Nee, dass er so schlecht gespielt hat. Weil das war
so.
Also das war wirklich gar nichts.
Echt?
Ja, also keine Durchsetzungsfähigkeit, ganz, ganz viel brotlose Kunst und eben genau das, was ich bei Spielern oft bemängel, einfach gar keine Zielstrebigkeit, gar keine Power. Da wurde dann hier mal eine Ballrolle gemacht, da wurde da mal ein halber Übersteiger angesetzt, dann wurde der Ball wieder zurückgepasst, der wird unmotiviert irgendwie in den Zweikampf gesehen. Also du konntest sehen, der ging in den Zweikampf und der hat für mich ausgestrahlt, der kommt da nicht vorbei.
Ja, das ist nicht gut.
Nee, das war wirklich, wirklich gar nichts, muss ich sagen.
Ich zitiere da einen Menschen, da müssen sie sich mehr anstrengen.
Ja. Nee, also ansonsten finde ich, kann man Schacht ja nur für die Leistung loben, die das wirklich sehr, sehr gut organisiert gemacht haben, sehr, sehr kämpferisch. Es gab eine Phase, so ab der 75. Minute, da lag gefühlt immer jemand im orangen Trikot auf dem Boden. Das muss man sagen. Einerseits ist es dem geschuldet, dass sie einfach komplett platt waren, die Jungs, weil die wirklich mit Mann und Maus verteidigt haben. Aber natürlich auch ein bisschen Zeit geschonden haben am Ende. Ich bin aber geneigt zu sagen, dass der Sieg unterm Strich verdient ist, auch einfach aufgrund der Ungefährlichkeit von Barcelona.
Ja, und jetzt kommt die große Hoffnung, dass wir weiterhin Champions League Fußball in Hamburg sehen dürfen. Schachtor 6 Punkte, Barca und Porto 9 Punkte.
Ja, die Hoffnung habe ich. Oder zumindestens...
Euroleague.
Genau, also dass es zumindest noch eine Runde auf jeden Fall weitergeht, international.
Ja, also davon gehe ich schon fast aus.
Ja, würde mich auch überraschen.
Weil Royal Merten ist letzter 0 Punkte, 3 zu 14 Tore.
Nicht die Gruppenphase, die ich dem predicted habe, sage ich ja ganz ehrlich.
Ja, da sehe ich Schachter ein bisschen weiter vorne.
Weil ich auch nicht davon ausgehe, dass Schachter das Spiel gegen Antwerpen verliert.
Ja, genau. Und haben sie 9 Punkte, dann haben sie immerhin den dritten Platz. Und dann ist ja noch entscheidend, spielt Barca gegen Porto nächstes Mal.
Ja.
Da muss Barca gewinnen, damit Schachtor ein direktes Duell hat mit Porto am letzten Spieltag.
Ja, genau. Und da hast du dann die Tatsache, dass du den direkten Vergleich hast.
Weil genau, auch das. Und Barca spielt ja gegen Royal Antwerpen. Und die sind ja dann eher durch, falls Porto gewinnen sollte, ne? Gegen Barca jetzt.
Genau.
Dann hätte Porto schon 12, Barca noch 9, Schachtar 9. So, und dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Barca doch gegen Real Antwerpen gewinnt.
Ja, einziges Problem ist halt nur, dass Schachtar das Hinspiel 3-1 verloren hat gegen Porto. Das ist halt, wenn es nach direktem Vergleich geht, erstmal die Böde brauchst du mindestens 2 Tore. Beziehungsweise du brauchst sogar 3. Das wird nicht ganz einfach. Ich bin aber optimistisch, dass wir zumindest noch einmal internationalen Fußball sehen. Wen ich am Ende nochmal herausheben möchte, wen ich überhaupt nicht kannte, der mir immer sehr gut gefallen hat, ist Dimitro Risnik. Das ist der Torwart von Shakhtar Donetsk.
Wieso hat der so gut gefallen? Hat er nicht so viel zu tun?
Er hatte nicht so viel zu tun, was aber auch damit zu tun hatte, dass er eine sehr gute, sehr unaufgeregte Leistung gebracht hat. Der kann okay Fußball spielen. Ich sag mal, für einen im Osten ausgebildeten Torwart, hat man sehr gutes Stellungsspiel, hat mir sehr gut gefallen bei Flanken. Also der ist da, der hat eine gute Entscheidungsfindung, der ist präsent und der fängt das Ding und sorgt dann direkt für einen Gegenangriff. Also ein Spieler, den ich vor dem Spiel gar nicht kannte, der aber mit seiner Ausstrahlung, mit dem, was er gemacht hat und was er zu tun bekommen hat, wirklich nachhaltig Eindruck bei mir geschunden hat.
Das ist schön. Immerhin einer aus dem Spiel.
Ja, aber wenn es schon nicht die offensichtlichen Leute waren wie Rao Felix und Rao Cancelo, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Man kann halt sehen, wenn man den mal so 90 Minuten relativ straight vor sich sieht, dass der selbst in der Mannschaft wie dem FC Barcelona nochmal technisch ein Stück heraussticht.
Ja, okay.
Also wie alleine, das sind die einfachen Dinge, wie der Bälle annimmt, wie der, also was für ein Timing der im Pass hat.
Wie er wahrscheinlich zum Ball steht.
Ja. Genau, wie der auch Entscheidungen trifft und so. Der ist schon einfach sehr, sehr gut. Deswegen umso ärgerlicher, dass er wirklich aus persönlichen Gründen nicht bei Bayern München bleiben wollte. Weil den hätte ich sehr, sehr gern weiter im Bayern-Trikot gesehen. Nächstes Spiel?
Nächstes Spiel.
Dann Atletico Madrid gegen Celtic Glasgow. Da wolltest du gerne noch rein.
Ja, weil ich hervorheben möchte, dass Atletico mal 6 Tore geschossen hat und Griezmann und Morata einen Doppelpack geschnürt haben.
Das Überraschende ist ja eigentlich, dass Atletico Madrid 6 Tore macht. Das ist ja gar nicht deren Spiel.
Ja, gut, ist dem vielleicht auch geschuldet, dass Celtic in der 23. Minute eine rote Karte gekriegt hast.
Könnte sein, ja.
Ja, hast du das Foul gesehen oder die rote Karte?
Nee, hol mich rein, ich habe die gerade nicht auf dem Schirm. Ich gehe mal kurz in meine Notizen.
Naja, also ich weiß nicht, gegen wen das genau war, welcher Atletico-Spieler.
Ah, ja, aber doch, jedenfalls, ich hab's gegen Hermoso. Doch, mit offener Sohle drauf.
Ja, offener Sohle von gerade rauf. Und denkst du nur so, aua. Und dann denkst du mir so, hey, du spielst hier Champions League, du spielst schottische erste Liga. Gut, ist nicht so von Technik geprägt, aber du musst auch so irgendwo so grob wissen,
was du da machst.
Ja, wann du wo mit deinem Körper bist.
Zumindest auf, also das sind ja Profisportler.
Ja, und
da
genau,
solltest du zumindest
genau.
Ein einigermaßen gutes Körpergefühl haben.
Ja, genau. Hat er aber nicht. So, ja. Und erst hat er auch nur gelb gekriegt, dann hat der VR sich eingeschaltet und gab es halt rot. War auch, total logisch.
Wollte ich gerade sagen, also für mich dann auch eine berechtigte rote Karte. Atletico dann in Überzahl und sie nutzen es gnadenlos aus und schießen dann kurz vor der Pause, macht Morata noch das 2-0. Und dann nach der Pause noch 4 Tore. Griezmann, Samuel Lino, Morata und Saul Ninguez. Hast du das 6-0 von Saul gesehen? Was so ein bisschen ein Slapstick-Tor war.
Ja, das auch, da muss man auch nochmal hervorheben. Samuel Lino, ein Tor, 2 Vorlagen.
Genau, den hatte ich auch mit auf der Liste für Spieler des Spieltags Champions League.
Ja, gegen gebrochenen Gegner.
Habe ich mich dann auch. Mein Pro-Argument wäre gewesen, dass er erst nach, glaube ich, 68 Minuten eingewechselt wurde.
Ja. Ja, nee, warte mal, 60 oder so, 66. 66. hat er genetzt. Aber ja, und auch das Tor von Saul Niguez, das ist ja auch quasi eigentlich seine Vorbereitung gewesen.
Kicker hat er sie auch bekommen. Ich bin so ein bisschen eher geneigt, was machen Keeper.
Und es war ja halt auch nicht so gedacht.
Nein, also Absicht würde ich da mal nicht unterstellen.
Nee, aber dafür war die Brustablage auf Morata, das war schon lecker, das war schon nicht geil. Zack, hoher Ball, Brustablage, Morata, boom, volles Risiko unter die Latte gehauen. Das war schon cool, das war schon geil.
Ich finde generell, um einmal kurz zu Alvaro Morata zu kommen, in seinem jetzt, ich glaube, es ist der dritte Atletico-Stint, der war ja zwischendrin nochmal, nee, der zweite, der hat ja nochmal 2 Jahre bei Juve gespielt, komischerweise. So gut wie, glaube ich, lange nicht. Also der ist ganz gut in Form.
Was war das? Griezmann hat jetzt in 3 aufeinanderfolgenden, also ich glaube, Griezmann und Morata haben auf 3 aufeinanderfolgenden Champions-League-Spielen getroffen. 3 oder 4.
Ja, generell Alvaro Morata 4 Spiele, 5 Tore, 1 Assist in der Champions League und in La Liga 10 Spiele, 7 Tore. Also ich habe den schon in blauen Trikots gesehen, wo er 12 Tore in der ganzen Saison gemacht hat. Ne, vielleicht 3 mehr, aber also ich bin da leid geprüft. Ja. Das Jahr 17, 18 war kein schönes.
Nee. Wollen wir jetzt noch zum letzten Spiel von Dienstag kommen?
Dann schließen wir quasi die Dienstagsklammer und gehen zurück in die BVB-Gruppe. Genau. Lass uns kurz über den AC Mailand gegen PSG sprechen. Und ich bin ja ein bisschen gehässig, muss ich dir ja sagen.
Weil Milan gewonnen hat.
Ja, ich freue mich immer, wenn PSG verliert. Ja, so ehrlich bin ich ja.
Ich finde es für Milan gut, weil PSG halt verloren hat. So, ne? Und bevor wir ins Spiel einsteigen, hast du die Choreo gesehen?
Nee. Also ich habe hab nicht drauf geachtet. Ich hab Highlights geguckt und
ja, die ersten 30 Sekunden. Bei den Highlights war es auch nicht mehr drin, das war nur bei Instagram. Im Hinspiel vor 2-3 Wochen, keine Ahnung, weiß nicht.
Ach, du meinst das mit Donnarumma?
Nein. Hatte PSG ein Choreo, so ein Typen mit einer Knarre. Und auf der gegenüberliegenden Seite war der rote Teufel von AC Milano, der dann so Einschusslöcher hatte. So.
That's dirty.
Ja, ja. AC Milan, die Fans haben dann eine Choreo gemacht mit Raphael von Matrix oder sowas. Irgendwas von Matrix. War aber...
Mit Morpheus? Mit Morellons Fishbone? Mit dem Glatzköpfigen?
Nee, weiß ich jetzt nicht. Müsste jetzt auch bei Instagram nochmal gucken. Aber war schon eine geile Aktion, eine geile Reaktion darauf. Ja.
Apropos geile Reaktion.
Jetzt willst du mit den Geldscheinen kommen.
Ja, auch. Finde ich auch sehr unterhaltsam. Finde ich ehrlich gesagt auch gut. Weil da bin ich auch wieder gehässig. Ich bin heute sehr gehässig in der Folge, aber bin ich gerne. Weil Milans, ich sag mal, Renaissance ein bisschen damit begann, dass Donnarumma den Verein verlassen hat und sie ja auch das Jahr drauf den Scudetto gewonnen haben.
Ja.
Und in Anführungsstrichen, ich finde ein Scudetto deutlich bedeutsamer als irgendwie zwei französische Meisterschaften in einer Nicht-Top-5-Liga, auch wenn ich dafür irgendwie 10 Millionen Euro mehr bekomme.
Definitiv.
Generell ist für mich Donnarumma jetzt kein Sympathieträger. Der ist ja immer auch noch erst 4 oder 25. Und deswegen fand ich das schon eine angemessene Reaktion. Und auch manchmal so ein bisschen verdient, weil das zeigt, Spieler sollen nicht größer als der Verein, sollten nicht größer sein als der Verein. Und ich finde, das ist etwas, was man gerade PSG sehr, sehr gut vorhalten kann und wo das nochmal doppelt Spaß macht. Weil PSG so ein bisschen dazu tendiert, Spieler sehr, sehr groß zu machen, die vielleicht gar nicht so groß sind.
Ja, definitiv fand ich gut. Und auch nochmal, wenn wir von Aktionen von Fans sprechen, hast du das mitbekommen in Dortmund, was die Fans gemacht haben?
Ich habe einen Artikel dazu gesehen, ich hab's mir nicht durchgelesen, aber es hat aber irgendwas mit Fanverständigung zwischen Newcastle-Fans und Dortmund-Fans zu tun.
Nee.
Das meinst du nicht? Okay, weil den Artikel habe ich nämlich gesehen, den wollte ich noch lesen.
Die Fans haben in der zweiten Halbzeit haben sie Goldbarren und Geldscheine, glaube ich, aufs Feld geworfen, um gegen die Reform der UEFA zu protestieren.
Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Ob das was gebracht hat? Ich glaube nicht.
Ich kann es mir nicht vorstellen. Solange wir einen FIFA-Präsidenten haben, der auf Instagram persönlich entscheidet, wo eine Fußballweltmeisterschaft ausgetragen wird, sind, glaube ich, Fanproteste sehr, sehr schwer zu greifen.
Kommen wir zum Spiel.
Lass uns ins Spiel gehen. Es wurde am Ende des Tages auch noch Fußball gespielt und PSG macht das in der Anfangsphase relativ gut und geht durch den ehemaligen Nerazzurri Skirna nach 9 Minuten direkt in Führung. Gegenschlag nur 3 Minuten später Rafael Leao mit dem 1:1. Ein Spieler, der auch ab und zu mal mit einem Wechsel zu PSG in Verbindung gebracht wurde.
Zuletzt auch Manchester United. Und da sage ich, bete ich einfach, dass der nicht dahin geht, weil dann schmeißt er seine komplette Karriere einfach weg. Da kann er lieber nach Saudi-Arabien gehen und dreimal mehr Geld verdienen. Weil dann schmeißt er auch seine Karriere weg.
Aber für gutes Geld.
Für besseres Geld.
Wir sind jetzt 30 Minuten drin. Ich würde grob überschlagen, gib dem Ganzen mal so 15, 20 Minuten, dann geht's richtig rund. Thema Manchester United. Rafael Leao macht den Ausgleich, vorbereitet vom alten Mann, Olivier Giroud, der dann auch in der 50. Minute das 2:1 erzielt.
Und wie? Der steht in der Luft.
Das ist ein klassisches Giroud-Tor.
Also... Ich saß da mit Janni bei uns auf dem Sofa und habe gesagt, der ist 37 und er macht immer noch Tore. Immer noch torgefährlich. Ja, das ist so Wahnsinn. Und das ist irgendwie, der war ja nie wirklich in der Weltklasse.
Also die wurde ihm nie attestiert. Ich finde, der ist ein underrated Spieler.
Ja, underrated ist er ja, aber kannst du nicht auf eine Stufe eben wie Harry Kane, wie Lewandowski bei Dortmund und Bayern, weißt du? Und er macht trotzdem seine 15 bis 20 Tore.
Inzwischen in allen Wettbewerben, aber er hatte halt auch Jahre, wo er das in Ligen gemacht hat.
Ja.
Und kennst du dieses Oliver Giroud-Meme? Wenn er in 20 Jahren seinen Enkel seine 10 geilsten Tore zeigt, müssen die einfach denken, dass er der beste Fußballer der Welt war.
Nee.
Weil er in seiner Karriere so absurd krasse Tore gemacht hat mit Scorpion-Kicks und Seitvollziehern und eben in der Luft stehenden Kopfbällen und so. Und weil er Weltmeister geworden ist und Champions League gewonnen hat und so weiter und so fort. Er war halt immer mit dabei, immer zur Zeit am richtigen Ort. Und er ist einfach jemand, der selbst mit 37, ich sag jetzt mal, dass Milan eine italienische Spitzenmannschaft ist, auch wenn ich sie in unserer Prediction aus den Top 4 geschmissen habe, der hat noch einen Mehrwert. Und der
zieht. Ja, absolut, der hat noch einen Impact aufs Game, ne?
Ja, und das ist eine Qualität. Die müssen wir mit 37 erstmal haben, das haben die wenigsten Spieler.
Ja, genau. Und hast du auf Instagram mitbekommen mit Jamie Carragher? Jetzt kann ich den Namen nicht aussprechen. Oliver Giroud. Die machen ja immer so ein Interview nach dem Spiel und schalten dann in das Studio. Und da sollte Jamie Carragher den Namen vernünftig aussprechen, weil er immer irgendwie Jibu sagt oder sowas.
Ey, nee, hab ich noch nicht gesehen.
Nicht hinbekommen. Also einfach nur witzig.
Oh, was haben Kate und Mika gesagt?
Die haben nur einfach nur gelacht.
Ja. Die sollten auch irgendwie einen Comedy-Preis gewinnen für die Berichterstattung.
Ja, absolut. Und da auch noch, welchen Spieler ich aus dem Spiel nochmal hervorheben möchte, ist Ruben Loftus-Cheek.
Den hattest du ja am Anfang auch in der Prediction gesagt, der wird eine signifikante Rolle bei Milan spielen und das scheint er zu tun.
Boah, also es ist ein geiler Spieler. Es ist einfach ein geiler Spieler.
Und ich habe das Gefühl, dass er jetzt, seine Qualität matcht sein Einsatzgebiet, matcht die Größe des Clubs, für den er spielt.
Genau, exakt. Der kann halt, also die Position, er ist ein Box-to-Box-Spieler.
Komplett.
So. Ist kein Zehner, ist kein Sechser. Wird manchmal entsprechend da eingesetzt. So, und er spielt nicht beim Top-Top-Club.
Nee, spielt bei keinem Top 5, Top 6, Top 8 Club. Also und auch nicht da, wo Chelsea sich manchmal sieht, wo sie phasenweise sind, aber nicht immer. Und jetzt ist da, glaube ich, so ein bisschen Druck raus und er ist einfach auf einem Level, wo er auch nicht die Angst haben muss, dass, wenn er nicht gut spielt, kauft der Verein einfach irgendeinen für 60 Millionen, der es dann mal versuchen darf.
Ja, genau. Und auch dazu gibt es eine witzige Story mit Micah Richards. Da in einer Nachbesprechung, Micah Richards hat gesagt, er hat eine gute Frisur.
man kennt ja Micah Richards, ne? Einmal die Woche für 200 Pfund beim Friseur.
Ja, und dann sagte Luftel Schick so, ja, ich wollte halt einfach den Micah Richards Schnitt, habe ich zu meinem Barber gesagt, aber ich brauche kein Haarspray.
Oh.
Aber Micah fand's witzig. Herrlich.
Shots fired.
Ja, vielleicht werden auch die Reels nochmal bei uns in der Story geteilt unter der Woche. Schauen wir mal.
Sehr, sehr, sehr gerne. Ich möchte kurz noch einmal inhaltlich ein paar Facts zum Spiel droppen.
Ja, hau raus.
Meine drei Lieblingsstatistiken, die einfach immer das Gegenteil aussagen, was sie aussagen sollen. Gespielte Pässe 589 zu 255, Passquote 76 zu 91, Ballbesitz 69 zu 31. Klingt nach einem Union-Berlin-Spiel.
Immer pro PSG, wohlgemerkt.
Da war ich jetzt von ausgegangen.
Ja, ich finde es. Vielleicht hat der eine oder andere aus der Community noch nicht, guckt nicht so viel Fußball.
Das kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben eine erlesene Fußball-Expertisen-Community.
Naja, das bezweifle ich nach der Umfrage für Spieler des Spieltags.
Ja, das stimmt. Da kann man ein bisschen zweifeln. Aber dafür war es beim Weltfußballer sehr, sehr gut. Da muss man loben.
Das stimmt. Gut, wollen wir den Dienstag abschließen und zum Mittwoch kommen?
Lass uns zum Mittwoch gehen. Und das erste Spiel sind die eben schon angesprochenen Unioner. Union Berlin spielt beim SSC Neapel und es ist passiert.
Endlich!
Der Negativlauf ist gebrochen. Und Fun Fact, Leonardo Bonucci stand in der Startaufstellung, hat den zentralen Part in der Dreierkette gegeben. Und man hat tatsächlich in Neapel nicht verloren. Ich muss aber auch sagen, Victor Osimhen ist ja aktuell verletzt.
In Nigeria
noch.
Auch? Ja. So, er ist also verletzt und in Nigeria?
Er ist verletzt in Nigeria und spielt im Januar noch einen Afrika-Cup. Er fehlt einfach als Faktor und es ist auffällig, wie sehr Neapel abhängig ist von Victor Osimhen im Offensiv-Output. Das ist mir aufgefallen. Und dann natürlich ganz, ganz klar, Neapel geht in Führung, 39. Minute durch Politano. Aber Union, wie auch die letzten Spiele, die Mannschaft ist da, die Mannschaft fightet und es könnte sein, ich lehne mich hier jetzt ein bisschen aus dem Fenster, dass sie es vielleicht, weil sie das Spiel zumindest noch ausgeglichen haben, geschafft haben, sich so ein bisschen Spielglück zurückzuerkämpfen, was ihnen auch die letzten Wochen ein bisschen gefehlt hat.
Das ist auch meine Hoffnung für Union Berlin, weil gerade in der Champions League haben sie ja nie kacke gespielt.
Nee, also es müsste nicht so aussehen, wie es aktuell aussieht.
Und sind wir ehrlich, die Euroleague ist ja noch drin.
Komplett. Und
sie spielen noch einmal gegen Braga. Das müsste, glaube ich, der nächste Spieltag gegen Braga am 29.11. Gut, danach gegen Real Madrid.
Gegen Braga ist das Schlüsselspiel.
Ja.
Also gegen Braga ist das absolute Schlüsselspiel. Und da muss man sich jetzt im Nachhinein ja auch ärgern, dass sie das in der 90. Minute verloren haben.
Ja.
Dass sie da noch das 3-2 kassiert haben nach 2-0-Führung. Es ist aber so, wenn du Braga schlägst, hast du wirklich eine realistische Chance, dass die Konstellation und die Würfel so fallen, dass du zumindest in der Euroleague überwinterst. Und das wäre bei dem, so wie die Saison läuft und so wie jetzt auch diese Phase läuft, ja wirklich ein großer Erfolg. Also es sollte jetzt einfach erstmal sein, ey, unter irgendwelchen Umständen, ich bin geneigt jetzt zu sagen, du schaffst die Sensation und verlierst auch nicht gegen Leverkusen. Halte ich als Chancen relativ unrealistisch. Aber das ist immer so, irgendwann musst du auch mal gegen den Trend wetten. Und Union Berlin, Leverkusen, die Trends sind so unterschiedlich, das ist genauso wie letzte Woche Tottenham gegen Chelsea. Tottenham souveräner Tabellenführer, Chelsea seit 2 Jahren halt Chelsea. Und ich habe gesagt, Chelsea gewinnt das Spiel. Gut, war eins der verrücktesten Spiele der letzten 10 Jahre, vielleicht sogar der Fußballgeschichte. Aber Chelsea hat das Spiel gewonnen und da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass Union das Ganze jetzt mit Leverkusen machen könnte.
Ja, das wäre schön. Das wäre denen zu wünschen und zu gönnen, dass sie da unten ein bisschen aus dem Keller rauskommen und auch international überwintern. Das wäre echt geil. Also das würde einen richtig freuen für die Unioner. Ja.
Ansonsten habe ich ehrlich gesagt nicht so viel zum Spiel, weil es auch nicht so viel gab. Es ist halt einfach, ich sag mal so, es ist ein 1-1 von einer Mannschaft aus Italien gegen eine Mannschaft, die
wie Italienisch spielt. Ja, definitiv.
So, ihr wisst, was ihr auf der Zitatkachel zur Champions League seht. Genau diesen Spruch. Ja. Ich würde gerne weiter.
Ja,
sag ich dir ehrlich.
Lass uns weiter.
Damit kommen wir zum nächsten Highlight-Spiel. Zu meinen Bayern gegen Galatasaray. Cimbom auch in der Allianz Arena. 15.000 Galatasaray-Fans. Wo die Karten herkommen, werden wir nie erfahren. Aus irgendwelchen Gründen. Also wie das geht, möchte ich hier nicht hinterfragen. Was ich aber dich fragen möchte, wir haben schon am Wochenende drüber diskutiert, Josua Kimmich steht in der Startaufstellung anstatt Konrad Leimer und spielt sehr, sehr gut, muss ich sagen.
Ja, vielleicht braucht er zwischendurch immer mal eine kleine Denkpause.
Das wäre jetzt die Frage gewesen. Braucht Josua Kimmich dieses Feuer und hilft ihm vielleicht dieser Konkurrenzkampf so ein bisschen aus diesem, ich will nicht sagen Loch, weil er immer solide gespielt hat, aber wieder richtig gut zu spielen? Dass er jetzt eine Jetzt-Erst-Recht-Einstellung, dass er sein bockiges Joshua-Kind jetzt transportieren kann in bessere Leistung?
Ja, anscheinend, ne? Also, gut, am Wochenende darf er ja auch nicht spielen gegen Heidenheim. Dann ist Länderspielpause.
Dann ist Länderspielpause und dann darf er wieder spielen.
Gegen?
Da bin ich überfragt, aber wahrscheinlich gegen einen schlagbaren Gegner für die Bayern. Sagen wir es mal so.
Ja, werden wir sehen, aber anscheinend tat ihm das gut. Er war, also ich habe das Spiel leider nicht gesehen und die Highlights geben mir immer nicht so viel Rückschluss auf jetzt 6er, 8er in seinem Positionsspiel. Aber anscheinend soll er es echt gut gemacht haben. Ja, die, ich bitte dich, Schwinge in Köln.
Zwei Pflichtsiege.
Ja, aber anscheinend, er hat auch eine sehr, sehr gute Note vom Kicker gekriegt.
Die haben ihm mit 2 gegeben.
Zweitbeste.
Ja, nach Harry Kane, die finde ich auch.
Kannst du das teilen?
Berechtigt. Die finde ich berechtigt. Also so im Bereich 2, 2, 5, 2 hätte ich ihn jetzt auch gesehen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er ein klassisches Joshua Kimmich-Spiel gemacht hat mit, ich sag mal, ein bisschen mehr Finesse gegen auch einen Gegner, der wieder gut war. Nicht ganz so pushy wie im Heimspiel, aber die Galatasaray hatte schon viel Energie. Kann man jetzt wieder loben, dass sie viel Einsatz, hohen Aufwand, hohes Pressing, viel anlaufen. Man könnte jetzt aber auch argumentieren, und da bin ich eher zu sagen, nichts aus dem Hinspiel gelernt.
Ja, Tore fallen wieder spät, ne?
Tore fallen wieder spät. Ist auch wieder der Punkt, Galatasaray war müde, aufgerieben, kaputt und konnte dann am Ende nicht, also sie kamen es wieder nicht übers Ziel gerettet und Bayern war ein bisschen spielstärker und dominanter, hat noch mehr Ballbesitz, mehr Pässe gespielt, auch ein paar zwingendere Aktionen im Vorfeld. Aber Galatasaray wieder kein Kapital geschlagen aus den Chancen, die sie hatten. Und dann eben unterm Strich geht ihm wieder die Puste aus und damit verlieren sie den verdient.
Ja, das ist schade, aber...
Ich finde das jetzt nicht so schade. Also das hätte ich wirklich, wirklich nicht gebraucht in meinem Leben, dass Galatasaray die Mannschaft ist, die irgendwie nach 6,5 Jahren und 37 Spielen dann in der Allianz Arena ein Gruppenspiel gegen Bayern München gewinnt.
Ja, ich glaube, Galatasaray hat in der Gruppe andere Gegner, gegen die sie gewinnen können, vielleicht auch.
Ja, die anderen beiden. Also ne? Ich sag dir ganz klar, die anderen beiden.
Ja, und gegen die beiden spielen sie noch. Jetzt das nächste Spiel gegen Manchester. Zu Hause. Das wird nochmal auch für Manchester eine Probe. Und dann einmal in Kopenhagen.
Das wird nicht so einfach. Ich sehe da aber Chancen zum Weiterkommen, sage ich dir ehrlich, für Galatasaray.
Galatasaray, ja. Also die Chancen sehe ich bei Kopenhagen, Galatasaray. Mehr als bei Manchester.
Das auf jeden Fall. Da kommen wir gleich noch zu. Ich möchte noch kurz einmal abschließend über Harry Kane sprechen. Beziehungsweise, nee, ja, lass uns erstmal... Willst du Harry Kane oder willst du erst Musiala-Verletzung?
Ja, ich will eigentlich zu Harry Kane, aber lass uns erst Musiala-Verletzung.
Die ist chronologisch eben davor, deswegen hätte ich die jetzt kurz eingenommen. Das ist, glaube ich, um die 40. Minute, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jamal Musiala muss verletzt raus. Erste Einschätzung, es sieht nicht so gut aus. Wahrscheinlich mehrere Wochen Pause.
Was hat er Faseres?
Gibt noch keine, also ich habe noch nichts gefunden zur Diagnose. Nur, dass es nicht gut aussieht, wahrscheinlich mehrere Wochen Pause. Also... Zumindest keine Länderspielpause, Reise und vielleicht Köln auch fraglich.
Ja, soll er für dieses Jahr mal Schluss machen. Er muss fit sein für die EM.
Aber siehst du da Herausforderungen für Bayern?
Naja, also der kreative Feingeist und Freigeist wird ihn genommen, ne? Und keiner kann Musiala so aus der Mannschaft ersetzen. Nicht gleichwertig. Anders, nicht gleichwertig. Und es ist schon schade, auch für den neutralen Zuschauer, weil immer, wenn du Spiele mit ihm siehst, es ist einfach immer wenn er den Ball hat, sieht es geil aus. So, das habe ich auch beim Dortmund-Spiel. Alles, was er macht, ist geil. Es ist einfach, der kannst du auch nicht sagen, der ist kacke. Das hat alles irgendwie Hand und Fuß und er schafft es immer irgendwie und das ist einfach ein Gedicht.
Er ist ein sehr guter Spieler. Ich bin geneigt zu sagen, dass er gerade diese Saison in seiner Entscheidungsfindung nochmal einen Schritt gemacht hat und dass ihm das wahrscheinlich helfen kann, dann über die nächsten 1, 2, 3 Jahre nochmal einen Sprung zu machen, weil dass der technisch stark ist, dass der im 1-gegen-1 extrem gut ist, dass der guten Abschluss hat, starke Bälle spielen kann. Das einzige Problem, was Musiala, finde ich, letzte Saison noch hatte, war einfach, dass er manchmal zur falschen Zeit das Falsche gemacht hat. Das wird langsam besser. Und ansonsten, was auch gerade gegen Leipzig ist mir aufgefallen, gegen Dortmund ist es mir aufgefallen, er hat ein sehr gutes Körpergefühl und eine sehr gute Stabilität. Also wenn man sieht, sobald er irgendwie Druck von einem Gegenspieler bekommt, bleibt er deutlich stabiler und schafft es besser, den Ball zu behaupten, als zum Beispiel ein Leroy Sané. Also ein Leroy Sané kannst du viel eher aus dem Gleichgewicht und aus der Kontrolle des Balls bringen, als ein Jamal Musiala.
Ja, und aber der ist 1,84 und wiegt 72 Kilo, das ist nix.
Nee, der ist ein Hemd. Der hat das Glück, dass er verhältnismäßig groß ist. So, also 1,84 finde ich, ist eine gute Größe. Aber da ist nichts dran. Also stell dir mal vor, der hätte den Lewandowski-Körper. Der wäre ja gefährlich.
Oder den Goretzka-Körper.
Ja, weil Leroy Sané, aber es geht halt auch manchmal darum, wie du deinen Körper einsetzt, weil Leroy Sané 1,83, 80 Kilo. Ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt.
Ja,
ich auch.
ja, definitiv. Absolut.
Heißt aber jetzt auch im Umkehrschluss, wir sehen die nächsten Wochen wieder ein bisschen Thomas Müller, Radio Müller bei den Bayern. Und ich würde mich ehrlich gesagt über das Experiment mal freuen, vielleicht kann man es gegen Heidenheim machen, gegen Köln, Mathis Tell und Harry Kane in so einer
Hybrid-Doppelspitze.
Ja, weil Harry Kane ist ja auch jemand, der mal tief geht. Oft, ja. Hat man gegen Dortmund gesehen, hat man gegen Galatasaray auch wieder gesehen, der auch einen guten öffnenden Pass spielen kann. Warum nicht mal? Also Harry Kane so als verkappter Zehner, auch wenn er der Chef-Tui ist.
Mit Tell oder mit Chupo?
Nee, mit Tell. Dann schon mit Tell.
Mhm. Ja. Ob Thomas das auch so sieht, weiß ich nicht.
Also ich habe ja grundsätzlich einen guten Draht zu Thomas Tuchel. Ja, also was seine Aufstellungspredictions angeht, war ich die Saison nicht so verkehrt. Und ich bin auch der, ne, also wenn er fragt, ich verteidige ihn auch mit gegen Didi und Lothar. Deswegen bin ich schon gespannt drauf. Spielfilm abschließend, Harry Kane wieder mit dem Doppelpack.
Ja, das jetzt Tor. Da willst du jetzt, hin. Ja, wie viel wert ist dir das erste Tor von Harry Kane?
Du willst jetzt einen Millionenbetrag, weil ich gesagt habe, das 3-0 ist ein 150-Millionen-Tor. Das ist genau die 100 Millionen wert, die er gekostet hat, sag ich. Was sagst du?
Das Tor ist schwieriger und mehr wert als das Tor, das 3-0 gegen Dortmund.
Aber es sind die schwierigen Dinge einfach aussehen lassen. Das ist die Qualität von Harry Kane. Und wenn du dann noch ein schwieriges Tor so machen kannst, dann bist du ein Weltklasse-Stürmer.
Ja, ist er
und
ja
Top 3, Top 3 Stürmer.
Ist er auch. Aber das erste Tor jetzt gegen Galatasaray war viel, viel schwerer als das dritte Tor gegen Dortmund.
Und es war ja auch deutlich wichtiger. Also
wenn
wir jetzt da sind, dass du mich darauf festnagelst, dann sage ich dir, das 3-0 macht er zwar inhaltlich sehr, sehr stark, muss er aber nicht zwingend machen, weil Bayern schon 2-0 führt. Damit entscheidet er zwar das Spiel, aber gut. Jetzt war es so, kompliziertes Spiel, Galatasaray ist wieder ein unangenehmer, schwieriger Gegner. Es ist in Anführungsstrichen die 80. Minute, genau um dann in solchen Spielen das Tor zu machen.
Dafür holst du den.
Dafür ist Harry Kane da.
Ja, absolut.
Und man muss dann natürlich sagen, einfach beeindruckend, wie der liefert.
Ja, absolut. Ich habe heute eine Statistik gesehen, habe jetzt nicht mehr im Kopf, ganz viele Tore, ganz viele Vorlagen. Also, ist schon gut. Und genau der richtige Stürmer, den Bayern gebraucht hat, ne?
Ja, und das siehst du auch, also ich finde, du siehst es extrem, dass du jetzt wieder jemanden hast, der da vorne verwerten kann. Um es einmal ganz kurz einzuordnen, 10 Spiele in der Bundesliga, 15 Tore, 5 Vorlagen, 20 Scorer, also im Schnitt 2 pro Spiel. In der Champions League 4 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen, 6 Scorer. Also aktuell steht der schon bei 26 Scorern in 14 Pflichtspielen.
Ja.
Und damit würde ich sagen...
Warte, noch nicht fertig.
Tor kostet wie viel?
Nein, wenn er so weiter liefert.
Ja. Ich frag mich jetzt nicht, ob er eine Chance hat, Ballon d'Or zu gewinnen.
Ja.
Ist abhängig davon, was Bayern am Ende des Tages
am Ende gewinnt. Der Liga gewinnt.
Ja.
Liga.
Also Liga reicht nicht?
Liga reicht natürlich nicht. Das ist ja völlig logisch. Und was die EM bringt. Auch ein wichtiger Faktor.
Extrem wichtiger Faktor. Also ich würde sagen, du wirst Meister. Champions League tue ich mich schwer mit. Ich glaube, du musst sie nicht zwingend gewinnen, wenn England Europameister wird.
Wenn England Europameister wird, ja.
Halte ich nicht, sehe ich nicht ganz als ausgeschlossen dran. Schwierig. Also ich habe natürlich Global und L'Equipe sind bei so Ballon d'Or, der ist ja heilig. Das wissen wir ja alle. Sind die ja ganz, ganz schnell. Und einen Tag nach dem Ballon d'Or-Vergabe an Messi gab es schon die erste Hochrechnung. Und ich sag mal so, Jude Bellingham ist aktuell Erster vor Harry Kane.
Okay.
Nach aktueller Form. Es ist noch sehr, sehr, sehr faserig und wir sind noch im, also Jude Bellingham war der einzige Spieler, der den zweistelligen Prozentbereich zugestanden bekommen. Ich glaube 10 oder 12 Prozent. Alle anderen waren noch im einstelligen Bereich.
Ja, ist aber auch das Problem, dass du bei Real Madrid mehr Aufmerksamkeit bekommst als bei Bayern München.
Noch mal ein gutes Stück mehr.
Also,
und das Jude Bellingham spielt eben auch beeindruckend. Wobei Harry Kanes Leistungen ja wirklich aktuell so stark sind, dass sie eine sehr, sehr hohe Resonanz haben. Es könnte interessant werden, es wird auf jeden Fall deutlich interessanter, wenn nächstes Jahr den Ballon d'Or gewinnt, als die letzten 15 Jahre.
Definitiv.
Was wir sagen können,
na?
Keiner von Manchester United wird den Ballon d'Or gewinnen.
Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich.
Darf ich jetzt endlich?
Ja.
Wirklich? Feuerfrei?
Feuerfrei.
Mein Gott, hab ich mich gefreut. Wirklich. Und es ist auch perfekt gelaufen. Ich muss dazu erst einmal ganz kurz sagen, ich fand, Kopenhagen hat sein schwächstes Gruppenspiel gemacht. Und das zeigt, wie schlecht Menu ist.
Das hat ja auch der Trainer gesagt.
Hat er?
Hab ich das nicht heute geschickt?
Doch. Ja, klar, hast du mir das geschickt. Ja, klar. Stimmt.
Es ist ja so witzig. Er hat auch gesagt, schön, dass wir gewonnen haben, aber wir haben unser schlechtestes Spiel gemacht. Und hätten es einfach eigentlich, also wir hätten es mehr verdient, die anderen Spiele zu gewinnen, als dieses Spiel.
Vollkommen korrekt, aber manchmal musst du dir dein Glück auch erarbeiten.
Ja, scheiß
und,
drauf, ey.
Und wenn du Menu als Gegner hast aktuell, dann wirst du dazu eingeladen.
Ja.
Ich möchte einmal ganz kurz sagen, also für das Geld und den Aufwand, den die in diese Mannschaft gesteckt haben in den letzten Jahren. Die haben ja mehr Geld ausgegeben als Manchester City, fast so viel wie Chelsea. Und dann hast du eine Viererkette aus Diogo Dalot, Johnny Evans, Harry Maguire und Van Bissaka. Und ich sag dir ehrlich, Diogo Dalot nehme ich da noch ein bisschen raus. Erstmal ist das Problem ist jetzt Rechtsverteidiger und kein Linksverteidiger. Fair enough. Johnny Evans sollte eigentlich Kapitän für die zweite Mannschaft werden. Ja. Ist jetzt Stammspieler. Also das kann nicht sein, dass du mit so einer, ich sag's jetzt, Trümmertruppe antrittst und dann auch noch so spielst, dass du...
Ich verstehe nicht, woran nicht spielt.
Ja, der war wieder angeschlagen und es... Ach so. Also mutmaßlich und es soll wohl auch Tendenzen geben, dass er sich mit Erik ten Hag nicht so gut versteht. Ja, Erik ten Hag ist ja jemand, der sehr, sehr hart disziplinarisch durchgreift. Manchmal so hart, dass es schafft, eine ganze Mannschaft gegen sich aufzubringen.
Ja, hier, Sancho ist rausgeflogen aus der WhatsApp-Gruppe.
Einmal das. Und Fun Fact.
Und darf nicht mehr die Facilities benutzen.
Ich glaube, arbeitsrechtlich in Deutschland wird das schwieriger durchzusetzen als in England.
Mhm.
Fun Fact, du hast Lindelöf als Innenverteidiger 90 Minuten auf der Bank. Warum? Du hast mit Sergio Reguilón am letzten Tag der Transferphase noch einen Linksverteidiger ausgeliehen, weil du da eben schwach besetzt warst, sitzt 90 Minuten auf der Bank. Und dafür spielt ein Rechtsverteidiger. Entschuldigung, als ein Rechtsverteidiger spielt wirklich einen Spieler, den du für 60 Millionen geholt hast vor 3 Jahren, der einfach Premier League Durchschnitt ist. Das ist ein Spieler, wo du sagst, wenn der bei Fulham spielt, ja, das ist ganz gut.
Ja.
Und that's it. Dann hast du Christian Eriksen, cool, dass er seine Karriere gerettet hat, beziehungsweise, dass er das überlebt hat, aber ist jetzt auch nicht mehr so das Dolle. McTominay ist ein Spieler, der macht alle 20 Spiele irgendwas Geiles für Man U, das carried ihn schon seine ganze Karriere. Dann hast du Garnacho, der setzt sich inhaltlich nur damit auseinander, warum er nicht die 7 hat, sondern die 17. wirklich, daraus wie sein ganzes Spiel. Ich finde den sehr, sehr cool und der kann auch ein geiler Spieler werden. Aber ich finde, der sollte sich, der ist 19, bis auf Fußball konzentrieren.
Ja.
Der soll sich auf Fußball konzentrieren. Bruno Fernandes ist einfach eine arme Sau und Marcus Rashford fliegt bei 2-0 Führung als Führungsspieler dieser Mannschaft für ein so dummes und einfach, da sind wir genau bei dem Punkt, Marcus Rashford, der den Anspruch hat, ein Weltklasse-Fußballer zu sein und Leistungssportler ist, begeht ein ähnlich dummes Foul wie der von Celtic Glasgow.
Nee. Nicht ähnlich dummes Foul. Auch dumm, auch also ein bisschen unglücklicher in der Aktion.
Ich bin aber gerade im Modus.
Ja, das war ja, dümmer. Ja, ja.
Nein, also dümmer. Das dümmste Foul auf der Welt. Bremst mich ein, hol mich wieder also, rein.
Unglücklicher, auch ein bisschen, finde ich, eine harte rote Karte, aber eine absolut nachvollziehbare rote Karte. Und damit dreht er das ganze Spiel. Meines Erachtens. Weil Højlund hätte nach den 2-0, da bin ich da noch, zwei Halbchancen. An einem sehr guten Tag machte einer von den rein, steht 3-0 und dann würde ich behaupten, jetzt brennt nichts mehr an.
Dann wird es auch lustig in der Familiengruppe der Højlunds, weil seine beiden Brüder spielen aber Kopenhagen.
Ja.
Aber ja, geh ich vollkommen mit, das ist wieder ein Spiel. Es ist aber auch so, das ist einfach ein Spiel, was Manchester United, also da fehlt einfach die Souveränität, so ein Spiel zu verwalten. Und das ist für mich dann etwas, was auf den Trainer zurückfällt. Dass diese Mannschaft einfach nicht darauf vorbereitet ist, ein Spiel zu verwalten und ein Spiel einfach mal zu gewinnen. Indem ich so eine gute Ausgangsposition habe.
Ja, ja, definitiv. Das muss der Trainer anders coachen, wobei ich auch sagen muss, von der roten Karte bis zum Halbzeitpfiff
ist es komplett vogelwild.
Es ist super, super schwierig, dann als Trainer einzugreifen oder irgendwas zu machen. Andererseits musst du sagen, es ist der rechte Flügelspieler rausgeflogen. Ne?
Also das ist jetzt kein Spieler, der dir die komplette Statik des Spiels verändert. Also genau, jetzt kein Sechser und kein Innenverteidiger.
Kein
Torwart.
Genau.
Ich sage, das sind so die drei problematischsten roten Karten.
Genau, dann muss dann entweder Bruno Fernandes nach rechts oder Højlund nach rechts.
Und Bruno Fernandes kann das spielen, der ist halt nur nicht brutal schnell, aber der kann das spielen.
Ja, der kann Fußball spielen.
Und du musst dich ja nur in die Halbzeit retten, 5 Minuten, mit Nachspielzeit 7.
Ne, es wurden 11 Minuten nachgespielt, aber...
Ja, aber...
Aber ich weiß, was du meinst, ne?
Es gibt ja Gründe, warum so lange nachgespielt wurde. Die sind ja auch in der Zeit noch passiert, mit Elfmeter und so weiter.
Ja, ja. So, da merkst du, dass das die Mannschaft einfach kein Team ist.
Nö.
Also, da gibt's keinen Leader.
Komplett nicht. Und also, der sein sollte, Casemiro, der möchte das gar nicht sein. Der nimmt einfach seine 25 Millionen Pfund und geht nach Hause. Es ist aber auch kein Spieler, der sich aufdrängt, dem ich jetzt assoziieren würde, dass er ein Leader sein könnte.
Bruno Fernandes, aufgrund seiner Qualität, aber...
Aber der ist auch kein Sprachrohr, der ist auch keiner, der vorweggeht. Nee, und Harry Maguire nimmt eh keiner ernst.
Nee.
Also, so, ja, sorry, ist ja aber so.
Ist ja so. Ja, und McTominay ist zu unkonstant.
Ja.
Der spielt zu unkonstant, spielt nicht immer. Der spielt mal irgendwie seine 5 bis 8 Spiele und dann wieder 5 bis 8 Spiele nicht. So, und Christian Eriksen...
War auch niemand, der sich in seiner Karriere als Kapitän aufgedrängt hat. Also als starker Individualist, aber niemand, der jetzt sagt, das ist ein Anführer einer Mannschaft.
Genau. Und, gut, Casemiro ist ja... Der ist rot gesperrt, ne?
Der ist verletzt.
Oder verletzt. Ja, ne? Sollte es immer mehr als eine Person in dieser Mannschaft haben, der potenziell diese Rolle einnehmen könnte. Und das ist dann auch wieder schlecht zusammengestellt.
Komplett, da wird ja auch einfach vogelwild irgendwo Geld drauf geworfen, was einigermaßen gut spielen kann.
Apropos vogelwild, da habe ich auch noch was. Ich habe heute auf dem Weg hierher...
Einen Vogel getroffen.
ins Doppel-8-Headquarter. Gelesen, angeblich, in diesem Sommer, das hat Rio Ferdinand gesagt, dass Manchester United zu Bellingham gesagt hat, dass er kein Starting-11-Spieler wäre oder Garantie bekommt.
Weißt du, was das Schlimme ist? Das glaube ich sofort. Das glaube ich sofort.
Ich auch. Und da ist Jude Bellinger gesagt, so, ich, I know my value. wenn ihr den Value nicht erkennt, ja, tschüss. Ja, ciao.
Vollkommen zurecht.
Dann war weg. Und dann denke ich mir so, der tritt nicht, aber der bombt gerade die spanische Liga und Champions League alles. Real Madrid ist diese Saison zu 80-90%, wenn nicht sogar mehr, nur da durch Bellingham aktuell. Weil
ja,
er so viele,
der genau
entscheidende
das,
Tore geschossen hat.
Und der auch auf dem Spielfeld genau den Spielertypen verkörpert, den Menu,
den glaub, sie gebraucht hätten.
Ja, den Menu seit 10 Jahren nicht mehr hat. Jemand, der einfach Aura hat und der einfach vorweg geht und einfach natural born leader ist, unabhängig vom Alter oder der Position, sag ich jetzt mal.
Ja.
Qualität brauchst du, um
so eine
Mannschaft
zu
sein.
Der hat das nämlich auf der rechten Seite und im Zentrum alleine gecarried, weil er einfach so viel läuft.
Wahrscheinlich, ja. Und der hätte die Situation wahrscheinlich auch erkannt und hätte zu seinen Jungs gesagt, ey,
du gehst jetzt dahin, bis zur Halbzeit. Jo, okay, alles klar, fertig. Ja, das reicht dir schon aus.
Ja, genau. Und den Spieler hat Manu einfach bei Weitem nicht.
Nee. So. Wollen wir noch sagen, ja genau, dann gehst du mit dem 2-2 in die Halbzeit?
Ja.
Ist also bodenlos? Ne?
Komplett, besonders auch, wie das zustande kommt.
Du bist, ja. ja.
Es passt einfach alles zu Manu.
Ja. Und dann kommst du nochmal zurück. durch genau so einen Zweifel, was hat zweifelhaften, aber doch zweifelhaften Elfmeter.
Durch einen, ich sag mal, durch die Regelauslegung geschenkten Handelfmeter, kann man
ja,
das so sagen?
Ja.
Den macht Bruno natürlich eiskalt rein vor der Kurve von Kopenhagen.
Ja.
Muss man ihm lassen, hat wieder die Qualität, aber ist kein Leader. Um dich dann halt noch innerhalb von 4 Minuten nach der 80. abkochen zu lassen von Kopenhagen. Weil das 3-3 war nicht unbedingt absehbar in dem Spiel.
Absolut nicht.
Und dann Badakci mit dem 4-3.
Ja.
Und ich habe noch gesagt, das ist ein interessanter Spieler, auf den sollte man mal achten. Dass er so, also wirklich alle meine Träume erfüllt, schon in der Gruppenphase.
Und, aber auch das Tor.
Macht er gut?
Ja, er macht das gut. Aber ein Abwehrspieler, der zeitweise mal der teuerste Abwehrspieler der Welt gewesen ist.
Ja, bis im Sommer war es. Bis zu Guardiola.
Ja. Der macht's total kacke. Ja, ist ja so.
Ja, ich lach nur, weil man kann es ja gar nicht anders sagen. Also ich würde jetzt ja, ich habe ja den Anspruch, eigentlich Fußballspiele zu analysieren und vielleicht ein bisschen was mitzugeben. Aber da gibt's ja nichts. Das macht er einfach kacke.
Ja,
das kannst du auch nicht schönreden.
Nee, dann muss er halt von da die Richtung. Also entweder verlängert er den übers Tor oder köpft den weg. Aber nicht so, versucht so halbherzig dahin zu gehen und landet links von ihm im Zentrum. Ja. Ne? Und da ist ja auch logisch, dass da irgendwo irgendwer steht und den vielleicht verwerten kann. Was der gute Spieler gemacht hat.
Eigentlich schon, aber ne, ein schier unfassbares Fußballspiel, schreibt der Kicker in seiner Zusammenfassung. Gehe ich mit.
Halten wir fest, Haaland trifft in der Champions League, Manchester ist Manchester und ist aktuell auf dem letzten Platz, hat 9 Tore geschossen, 11 kassiert.
Und soll ich dir was sagen? Die müssen noch zu Galatasaray.
Am letzten Spieltag.
Ja, und damit
nee, gar nicht. Nächsten Spieltag,
ja,
wollen sie dann das letzte Spiel in München haben. Und glaubt mal.
Nee, immer Trafford. Das erste Spiel war in München.
Achso, ja, also ja. Gegen Bayern.
Gegen Bayern. Ist ja Bums.
Ja.
Da gibt es eine Reise von Harry.
Ja, hoffentlich. Und da hoffe ich, dass auch aufgrund der angespannten Personallage beim FC Bayern München, dass sie trotzdem nicht rotieren werden.
Kann ich mir nicht vorstellen, weil die auch, also dieser... Aber
sie können ja nicht rotieren.
Sie können nicht rotieren und ich glaube, dieser Streak, dass sie so lange in der Gruppenphase ungeschlagen sind, ist ihnen inzwischen auch ein bisschen wichtig.
Ich glaube, wenn Thomas sagt, ich kann hier 3-4 Stammspieler schonen, damit sie noch die letzten Spiele gesund betreiben können, dafür lässt er schon die Streak liegen.
Dann klingt das Telefon und dann ist der Herbert Heiner dran und Uli Hoeneß gemeinsam. Denk an Saarbrücken, Thomas. Wir bezahlen dich. Denk an Saarbrücken.
Ja. Ja, gut, ich glaube, die Entscheidung wird davor nicht mit denen besprechen. Aber ja. Halten wir fest, Bayern ist somit durch.
Und auch Gruppensieger.
Als Gruppenerster.
8 Punkte Vorsprung.
Damit
sind sie auch durch.
Ja, aber im Moment, dieses Glück teilen noch Real Madrid. Also durch, nicht als nicht als Gruppenerster. Man City war sehr, sehr wahrscheinlich auch als Gruppenerster.
Ja, Leipzig.
Und Leipzig ist auch durch. Das war's.
Jetzt kann ich sagen, dass wir durch sind.
Nee.
Wir haben uns einen Spieltags.
Ja.
Wer ist es? Wir haben ja schon im Vorfeld der Aufnahme ein bisschen diskutiert.
Ja, genau.
Beziehungsweise
dafür Namen in den Ring geworfen. Für mich ein Spieler Harry Kane.
Kann ich ehrlich gesagt gut mit leben, ist aber so, dass wir momentan eine Harry-Kane-Streak haben.
Ja, also.
Das wäre ehrlich gesagt aber mein einziges Argument, ihn nicht zu nehmen.
Ja.
Weil wer ihn jetzt, also in 10 Spieltagen war er 3-mal berechtigt Spieler des Spieltags, finden meiner Meinung nach. Er könnte den Champions League bekommen. Ich finde aber Olivier Giroud's Leistung.
Ich wollte sagen, oder wie Jamie Carragher sagt, Olivier Giroud hat's mehr verdient.
Finde ich auch. Tor und Vorlage gegen PSG, gegen eine stärker eingeschätzte Mannschaft, gegen eine Mannschaft aus seinem Heimatland. Ich freue mich immer, wenn PSG verliert. Also meine Stimme hat Olivier Giroud.
Meine auch, aber auch da können wir vielleicht ja auch die Community abstimmen lassen.
Willst du wieder Harry Kane in die Abstimmung schicken?
Ja, ich bin gespannt, was da rauskommt, ob das Harry Kane wird oder Olivier Giroud.
Dann lass uns das machen.
Ja.
Dann werdet ihr auf Instagram alle folgen, heute noch, wenn es ist Donnerstag, wir nehmen auf und veröffentlichen die Folge direkt im Anschluss, eine Umfrage sehen zum Spieler des Spieltags Champions League, die wir dann am Freitag veröffentlichen werden. Ansonsten unbedingt noch die aktuelle Bundesliga-Folge hören. Da ging es heiß her. Viele, viele Diskussionen. Wir haben, glaube ich, 40 Minuten in Dortmund gegen Bayern verloren. Es ist aber unterhaltsam geworden. Ansonsten habe ich nichts mehr.
Bewerten, liken, kommentieren, abonnieren, teilen.
Die Klassiker. Du, ja. du bist die Werb- und Marketingmaschine.
Ja, ja, genau. haut es raus in die weite Welt. Wir freuen uns.
Ganz genau. Und damit sag ich reingehauen.
Ciao, ciao.